Man glaubte, dass die Töne selbst über die Verstorbenen noch Gewalt hätten. Auf den Salbgefäßen, die ins Grab mitgegeben wurden, suchten die Hinterbliebenen, den Schatten des Toten durch Flötenspiel zu erfreuen. Im Leben aber hatte die Musik für die Psyche dieselbe pädagogische Bedeutung wie die Gymnastik für den Körper, die im Grunde ja auch nur eine Art rhythmische Schulung des Leibes ist. Der Grieche war aufs Tiefste überzeugt, nur eine musikalische Seele könne gesund, stark, weise und schön sein. Plato sagt in seiner Schrift über den Staat, dass Hässlichkeit und schlechte Sitte mit Mangel an Rhythmus und Harmonie verwandt seien. Der körperlich und sittlich schöne Mensch, in dem das Ideal der Kallokagathie verwirklicht ist, der wohlgeordnete Staat, der ganze Kosmos, wurde unter dem Bilde der Symphonie vorgestellt. Nomos heißt sowohl Gesetz wie Melodie. Jede Polis war zumindest gedacht als ein Stück Kammermusik. Musikalische Neuerer wurden als politische Revolutionäre angesehen. Die Gliederung des Tempels und aller seiner Teile, der Säule, des Architravs, des Dachs, ist streng rhythmisch. Die Giebelfelder sind metrisch-symmetrisch gebaut, wie Verse, die sich heben und senken. Dieselbe musikalische Geometrie herrscht im Bau der Tragödie, in ihrer gleichmäßig emporstrebenden und herabfallenden Handlung und ihren genau korrespondierenden Wechselreden, und auch die Gemälde waren aller Wahrscheinlichkeit nach auf- und absteigend um einen Mittelpunkt komponiert. Man darf auch nicht vergessen, dass alle Dichter in erster Linie Komponisten waren. Lied war wirklich Lied. Tyrtäus und Pindar, Alkäus und Sappho haben gesungen. Ein neuer Lyriker war vor allem der Erfinder eines neuen Tonfalls, das Wort im buchstäblichen Sinne genommen. Auch die Epen wurden ursprünglich gesungen, später zumindest melodramatisch rezitiert. Selbst die Rhetoren haben in einer Weise, die uns aufs Höchste befremdet hätte, psalmodiert, etwa in der Art des Sekko-Rezitativs, und zwar noch zur Römerzeit.